Hey, ich bin Mirko Becker und das ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Heute bei mir zu Gast ist Joshua Hellmeier, der regelmäßig in seinem Podcast-Podi über die Frankfurter Kultur- und Medienlandschaft mit den Menschen spricht, die Schlüsselfiguren der Szene sind und diese prägen und fördern. Seine Gästeauswahl, die ist breit gefächert. Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef, der Clubbesitzer des legendären Dorian Gray, Gerd Schüler, die Chefredakteurin des Journal Frankfurts, Jasmin Schülke oder die Musiker Moses Pelham und Hassan Anouri. Mit all diesen spannenden Persönlichkeiten spricht Joshua. Heute spreche ich aber mit ihm über die Geschichte der Frankfurter Hip-Hop-Szene, denn sein Podcast startete eins, um all diese Facetten näher zu beleuchten. Joshua gilt als großer Hip-Hop-Fan. Von daher gibt es gar keinen besseren, mit dem ich heute diese Geschichte näher beleuchten kann. Eins aber noch vorweg. Die Aufnahme ist nicht in einem gemeinsamen Raum entstanden, sondern über das Internet. Von daher sorry, wenn die Qualität manchmal ein bisschen schwankt. Aber jetzt geht's los mit der Geschichte der Frankfurter Hip-Hop-Szene mit dem Podcaster und Hip-Hop-Experten Joshua Hellmeier. Hi, Joshua. Cool, dass es klappt.
Hallo Mirko. Ey. Wow, das war ja ein wunderschönes Intro. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und nicht einmal verhaspelt. Die Sache ist, dass es eigentlich die Podcast-Folge ist von, oder das Thema, wo ich am wenigsten Ahnung habe, Hip-Hop. Ich weiß, es gibt hier in Frankfurt so eine, ja, wie soll man sagen, es war so dieses, es gibt so eine Art Keimzelle hier. Deswegen ist auch ganz cool, dass wir so drüber quatschen, aber ich habe so echt wenig Ahnung. Und bevor wir da jetzt so in Frankfurts Geschichte, oder nicht in Frankfurts Geschichte, sondern in die Hip-Hop-Geschichte eintauchen, vielleicht erstmal ein bisschen zu dir. Du bist großer Hip-Hop-Fan, ne? Wann kam das so? Weißt du das noch?
Also auf jeden Fall zur Schulzeit. Also wenn ich überlege, wann so meine ersten Berührungspunkte mit der Kultur waren, dann war das schon im Hort, so eine Breakdance-AG, wo wir dann da unsere nice Moves gelernt haben. Und dann in der Schule kam halt die ganze Musik dazu. Das war aber nicht nur Hip-Hop, sondern halt einfach irgendwie ein großes Musikinteresse. Ich glaube, so mein erstes Hip-Hop-Album war von Samy Deluxe.
Mhm. Ja, den kenne ich sogar. Er sagt mir sogar was.
Und genau, dann hat man halt auf dem Schulhof sich Songs gezeigt und dann hat sich irgendwann herauskristallisiert, dass das die Musikrichtung ist, die mir am meisten zusagt. Und dann habe ich mich da reingefuchst und wollte noch mehr darüber wissen und noch mehr Musik hören. Und das war zu einer Zeit, wo die illegalen Downloads aufgekommen sind, von denen ich dann natürlich ganz viel Gebrauch gemacht habe.
Ist wahrscheinlich verjährt.
I hope so. Und dann habe ich mich halt in diese unendlichen Weiten vorgearbeitet. Ich weiß noch, dass es zu dem Zeitpunkt auch Hip-Hop-Magazine gab, zum Beispiel die Backspin oder die Juice. Und da gab es immer so Autorencharts, die habe ich mir ausgeschnitten und habe dann immer bei Kazaa oder Emule oder wie diese ganzen Dinger hießen, halt danach gesucht, weil ich wirklich den Drang hatte, so mir alles reinzuziehen, was man sich irgendwie reinziehen konnte. Was so den deutschsprachigen Bereich anging, war das auch noch möglich, sich alle Releases der Woche anzuhören, weil da einfach insgesamt noch nicht so viel am Start war. Und was so das ganze amerikanische Zeug angeht, gab es halt noch unfassbar viele Hausaufgaben zu machen, unfassbar viele Sachen nachzuhören. Und kann ich auch nicht behaupten, dass ich jetzt alle Songs gehört habe. Das ist einfach viel zu viel. Und ja, über die Musik ist es halt dazu gekommen, dass ich Bock hatte, auch irgendwie einen Teil dazu beizutragen. Und ich glaube, die ersten Sachen, die ich gemacht habe, waren halt selber Texte schreiben.
Ach, krass. Sind auch gerappt oder hast du erstmal einfach nur so auf Papier gebracht?
Es hat lange, lange gedauert, bis ich auch angefangen habe zu rappen. Ich habe, glaube ich, 3 EPs gemacht und mal so 2 Jugendhausauftritte gemacht. Ach, aber krass. Wie gesagt, es ist gut, dass das keiner mitbekommen hat.
Finde ich das bei Spotify?
Nee, das findet niemand nirgendwo. Gott sei Dank.
Das ist ja geil.
Aber ich hatte halt immer den Drang, irgendwie mitzugestalten. Mhm. Und irgendwann hat sich ergeben, dass in Frankfurt halt immer mehr Konzerte stattgefunden haben. Und auf die bin ich dann gegangen und habe angefangen, Konzertreviews zu schreiben. Erst auf meinem kleinen eigenen Blog. Und dann bin ich aber darüber zu Run.FFM gekommen. Das war seinerzeit ein sehr bekannter Mode-Lifestyle-Blog. Darüber hatte ich dann wieder einen größeren Hebel, konnte größere Künstler irgendwie für Interviews gewinnen oder auf Festivals und Konzerte per Akkreditierung rein. Cool. Und habe auch noch über Radio X eine Sendung namens X wie raus moderiert, wo jeden Tag abends die Veranstaltungstipps durchgegeben werden. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich brauche ein eigenes Format, was ich sukzessive aufbauen kann, damit die Energie nicht so überall im Raum verteilt durch die Gegend fliegt, damit ich das quasi so ein bisschen leiten kann. Und damit sind wir dann bei Podcast Brudi gelandet.
Das ist wahrscheinlich auch sowas, dass du einfach auch ein Format dann hast, was du auch so gestalten und entwickeln kannst, wie du es dir vorstellst, ne?
Absolut. Und halt wirklich die Kontrolle darüber, wie und ob es sich entwickelt. Also man ist nicht abhängig von anderen Instanzen. Man muss nicht anfragen, ob man da noch mehr machen könnte, sondern man macht es dann halt einfach oder man macht es nicht. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu beobachten, was das für eine Energie entfaltet und zu was für eine Marke das mittlerweile auch gewachsen ist.
Ja, das sieht man auch, wenn man, ich habe es ja eben im Intro schon erzählt, was du für eine krasse Gästeauswahl eigentlich hast. Da war ja von also bekannten Musikern bis bekannten Politikern schon einfach unfassbar viele Menschen mit dabei. Und bevor wir über Hip-Hop reden, vielleicht können wir tatsächlich noch mal kurz über Podcast-Pudi reden, weil ich das auch total spannend finde. Seit wann machst du das jetzt?
Seit 5 Jahren ungefähr.
Ah, krass, auch schon ein bisschen, ja. Und weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Geheimnis. Aber wie kommst du so an die Leute?
Das ist eine Mischung aus, ich habe Kontakte in die Szene und kenne vielleicht Leute persönlich, habe die mal irgendwo auf Veranstaltungen kennengelernt, und Kaltakquise. Also Mike Joseph habe ich zum Beispiel bei Instagram angeschrieben und gefragt, hast du Bock? Er sagt, sprech mit dem Büro. Und dann ist das Ganze ins Rollen gekommen. Also wie gesagt, eine Mischung aus eben Kontakten, die man sowieso hat, und dann eben einfach auf die Leute zugehen. Und da hilft es natürlich mittlerweile enorm, dass man auch ein Portfolio hat, wo eben Namen mit Personen mit Rang und Namen vorzufinden sind. Das ist immer ein ganz gutes Argument. Und was ich da strategisch auch immer ganz gerne mache, ist, mir bei den Instagram-Kanälen anzugucken, wem diese Leute folgen. Ja. Und dann sind dann meistens 3 Namen dabei, die auch schon bei mir im Podcast sind. Und dann ist die Connection schon sehr stark. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Und du hast ja auch, also was ja auch ganz spannend ist, du hast ja eigentlich als, kann man schon sagen, reiner Hip-Hop-Podcast gestartet, ne? Und hast dich in den letzten Monaten auch ein bisschen geöffnet. Was heißt ein bisschen? Du hast den Podcast generell geöffnet und hast gesagt, du möchtest da auch Menschen ranholen, die im kulturellen Bereich arbeiten, und mit denen willst du auch sprechen.
Genau. Das ist jetzt nicht mehr nur die Hip-Hop-Landschaft, sondern generell die Kultur- und Medienlandschaft, wobei das immer noch einen starken Musikfokus hat. Ganz einfach, weil ich daherkomme oder weil das meine größte Leidenschaft ist, sage ich mal. Aber irgendwann hast du mal mit einem DJ gesprochen, mit einer Rapperin, mit Veranstalterin. Also du hast irgendwann mal die ganzen Rollen durch und hast so ein bisschen die Mechanik verstanden, wie diese ganze Szene sich bewegt und wie die funktioniert. Und weil ich so ein neugieriger Typ bin, hat mich aber natürlich auch interessiert, wie das in dem etwas größeren Gefüge aussieht. Und da bin ich jetzt gerade dabei, quasi herauszufinden, zu verstehen, wie diese Szene in das große Ganze reinpasst. Und das ist dann natürlich auch schön, dort ganz neue Menschen kennenzulernen, neue Orte kennenzulernen, neue Geschichten, ganz neue Perspektiven. Also es ist auch spannend, von Leuten zu erfahren, was sie unter Hip-Hop verstehen, wenn sie überhaupt keine Ahnung davon haben.
Stimmt.
Eine der Fragen, die ich in jeder Episode stelle. Und tatsächlich kommen da immer die unterschiedlichsten Antworten. Also es gibt nicht die eine Definition, sondern es gibt sehr, sehr viele davon. Mhm. Und mich interessiert halt auch, ob das bei Leuten, die weniger Ahnung haben, immer noch so klischeebehaftet ist oder ob sich das mittlerweile auch ein bisschen geöffnet hat. Und tatsächlich, wenn man rauszoomt oder wenn man sich stärker mit der Materie befasst, fällt einem schnell auf, dass es schwer ist, klare Genregrenzen oder klare Definitionen aufzustellen. Und dann reden wir am Ende des Tages doch über Musik und Kultur im Allgemeinen. Da werden wir sicherlich im Laufe dieser Folge auch noch drüber sprechen, inwieweit das verflechtet ist mit gesellschaftlichen Phänomenen, mit der Mode vielleicht, mit der Stadtkultur, mit den Orten, die hier in der Stadt zur Verfügung stehen, mit den Produktionsstätten, wo die Musik gemacht wird. Also ja, da wird dann auf einmal Mike Joseph auch Teil der Hip-Hop-Kultur, weil er zum Beispiel sich dafür stark macht, dass es Veranstaltungsflächen dafür gibt. Weißt du? Das muss ja auch irgendwie passieren. Und deswegen haben wir das geöffnet. Dann gibt es für mich wieder spannendere Sachen und ich kann dann mich neuen Geschichten erfreuen. Und für die Leute gibt es auch nochmal einen breiteren Blick. Wobei es am Anfang sehr smart war, mich da so spitz reinzuarbeiten. Ganz einfach, weil die Leute dann genau wussten, was sie da zu bekommen, was sie da bekommen. Also es war schon eine strategische Überlegung. Weil jetzt, so, es gibt deinen Podcast, es gibt die Jungs von Frankfurt Untitled, die Jungs von Sigis Bar und auf einmal wird diese Podcaster-Landschaft sehr groß.
Ja.
Und wir machen schon ähnliche Sachen. Wir beschäftigen uns irgendwie mit der Geschichte und mit der Kultur der Stadt. Und da muss man dann noch ein zweites Mal hingucken, um genau zu verstehen, wie sich diese Formate voneinander differenzieren.
Ja, das stimmt allerdings. Aber ich glaube, du bist mittlerweile so der, ich weiß gar nicht, bist du wahrscheinlich der älteste Frankfurter Podcaster, oder? Gibt es noch, also auch mit dem
Bezug. Ich stehe schon aus dem Fenster und sage, ja, ich habe es nicht passt. Geprüft, aber ja, ich bin der älteste Podcaster aus Frankfurt.
Da können wir noch eine eigene Geschichte mal zu machen. Also, Podcast-Podi, jeden ersten Sonntag im Monat, oder?
Korrekt.
Genau, und jetzt kommt der mächtige Satz, und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Von daher kann ich das nur empfehlen. Und dann springen wir mal von Podcast-Prudi weiter zum Hip-Hop. Bevor wir komplett tief einsteigen, vielleicht auch nochmal so die Einordnung von dir, Frankfurter Hip-Hop, im Vergleich zu Hip-Hop aus den anderen deutschen Städten. Gibt es da Unterschiede oder ist das alles eins?
Wie gesagt, es gibt keine harten Grenzen, aber wenn man sich das geschichtlich anguckt, dann kommt aus Frankfurt schon ein eher rougherer Sound. Also Leute von der Straße, grau, Beton, Krieger des Schicksals, es ist sehr schwer, es ist oftmals auch nachdenklich, selbstreflektiert, vielleicht auch ein bisschen schwermütig. Ich würde sagen, das ist ein Stempel, den man da drauf setzen kann, wobei sich das natürlich auch extrem öffnet. Und über diese ganzen Jahre der Entwicklung mit diesen unterschiedlichen Einflüssen halt auch in unterschiedlichsten, in die unterschiedlichsten Richtungen ausgebrochen ist. Also es gibt mittlerweile auch Sound, der extrem poppig ist, Sound, der ein bisschen rockiger ist. Dann gibt es gesungene Dinger, wo man sich fragt, ist das überhaupt noch Hip-Hop? Da streitet man sich dann wieder über die Schublade. Aber das kann man schon mal sagen, so als großen Überblick, weil da gibt es dann halt auch so Namen wie Azad, wie Moses Pelham, wie Haftbefehl, Chelo und Abdi. Und die sind schon sehr, sehr prägend. Ein großes Merkmal ist auch die Sprache, also der Hinterhofjargon und der Straßenjargon. Einfach eine Mixtur aus den unterschiedlichsten Sprachen. Das liegt halt daran, dass Frankfurt eine sehr internationale Stadt ist und demnach reden die Leute dann halt nicht gestochenes Hochdeutsch, sondern packen da noch türkische Wörter rein und noch ein paar jiddische Wörter und englische Wörter und französische Wörter. Das ist auch auf jeden Fall noch ein Ding, was heraussticht. Und was so die Infrastruktur angeht, kann man sagen, dass Frankfurt da tatsächlich eher ein bisschen hinterherhinkt, ganz einfach, weil die Major-Labels nicht hier sitzen. Und eine ganze Zeit auch so Nachrichtenmagazine oder Hip-Hop-Magazine hier überhaupt nicht vorzufinden waren. Das war dann alles eher Berlin, ja. Hamburg so, aber in Frankfurt nicht. Die Major-Label-Situation, die sieht immer noch so aus. Wir haben mittlerweile beim HR mit Deutschrap Ideal ein sehr, sehr starkes Hip-Hop-Format, was es aber auch erst seit 2-3 Jahren gibt. Da war der Moderator Simon auch schon bei Podcast Brudi zu Gast. Also das ist ein großer infrastruktureller Unterschied zu anderen Städten.
Wenn wir jetzt mal so drauf schauen, die Entwicklung des Hip-Hops in Deutschland, in welche Zeit reisen wir da eigentlich zurück?
Wir reisen ziemlich weit zurück und hier werde ich meinen Spickzettel aufmachen. Ich habe zum Beispiel den Funkadelic als Club mir hier aufgeschrieben, der 1983 geöffnet wurde. Das war ein Club, wo viele US-Soldaten, die hier stationiert waren, hingegangen sind und wo dann eben halt auch die Frankfurter Hip-Hop-Szene sich gefunden und geformt hat. Und es ist auf jeden Fall in den 80ern, wo das verorten ist. Und das kam in erster Linie durch Breakdance und durch Graffiti. Also das war gar nicht mal in erster Linie die Musik, sondern es war erstmal Breakdance und Graffiti, halt mitunter importiert durch die Soldaten, die hier stationiert waren. Und dann gab es auch noch ein paar sehr prägende Filme, zum Beispiel Wild Style und Style Wars aus dem Jahr 1983. Das sind Graffiti-Filme. Oder der Film Beat Street, da geht es ums Tanzen, ums Breaken, 1984. Und je nachdem, wen man fragt, gibt es Leute, die sagen, dass die Hip-Hop-Kultur in Frankfurt entstanden ist, eben durch den Import der Soldaten. Und andere Leute sagen, es ist eher dezentral entstanden, ganz einfach durch diese Filme, durch diese Medien, weil die konnten dann natürlich all over the place konsumiert werden. Und dann haben sich eigentlich in jeder Stadt, in jeder Ortschaft so die eigenen Keimzellen entwickelt, wo sich die Leute dann ausprobiert haben. Also es geht weit zurück.
Hast du auf dem Schirm, wann in Amerika so der Hip-Hop so in den Fokus rückte?
Also Geburtstag ist 1973. Da gab es eine Back-to-School-Jam, die von DJ Kool Herc organisiert wurde. Und das ist so, wie soll ich sagen, in der Geschichtserzählung der Geburtstag. Und so ungefähr 10 Jahre, wenn ich jetzt hier das Funkadelic als Anker nehme, war das Ganze dann auch in Frankfurt am Start.
Ist aber, glaube ich, auch dahingehend gar nicht so verwunderlich, weil in, beziehungsweise auch nochmal anders gesagt, ich glaube so 1973 bis in die 80er, eigentlich sind die Jahre relativ kurz und ich glaube, dass das dann auch in Frankfurt so zum Tragen kam, weil Frankfurt ja lange Zeit dann auch so dieser Militärstützpunkt der Amerikaner hier war. Also hier waren ja auch wirklich viele angesiedelt. Und von daher, glaube ich, ist es schon gar nicht so verwunderlich, dass das dann so in Frankfurt an Fahrt aufgenommen hat. Wer waren so die ersten Musiker, die sich dem damals hier in Frankfurt angenommen hatten?
Also, wie gesagt, zuerst waren die Breaker und die Graffiti-Menschen am Start. Und da gibt es Universal Movements, die Gruppe. Da war Rico Sparks, aka Eddie Action, auch schon als Breaker am Start, der dann später We Were The Crown gegründet hat oder mit aufgebaut hat. Eine Formation, in der dann auch Moses Pelham unterwegs war. Krass. Und es gab Bionic Force, Das war ein DJ-Duo oder ja, ein DJ-Duo, glaube ich, von Cutmaster BG und DJ Charles Skibby. Und die sind auch der Hip-Hop-Kultur zuzuschreiben, aber die Single, die ich mir hier aufgeschrieben habe, Age of the Atom von 1986, die war nicht hip-hopig, die war eher elektronisch. Und das ist bei vielen Sachen aus dieser Zeit so, dass die eher aus einem elektronischen Kontext kommen oder so die Wurzeln von Hip-Hop-Musik und elektronischer Musik, die war sehr, sehr nah beisammen. Und auch die Musik, auf die die Breaker am Anfang getanzt haben, das war jetzt nicht das, wo wir im heutigen Sinne unter Hip-Hop verstehen würden, sondern es waren Breaks und es war halt auch elektronischer Kram. Aber das sind auf jeden Fall zwei Gruppen, die man auf jeden Fall dann nennen sollte. Universal Movements, so als Breaker-Crew und dann eben mit We Wear the Crown dann eine größere Formation, wo dann auch Beatboxer dabei waren und hast du nicht gesehen. Und daraus ist dann halt sehr, sehr viel weiteres erwachsen. Und ich habe tatsächlich auch vom Moses etwas, was sehr, sehr früh zu verorten ist, nämlich bei 1988.
Wahnsinn.
Eine Single, die nennt sich AAA, What We Do For Love, ist eine Single mit Rico Sparks, aka Mixmaster Eddie Action. Und die ist bei Logic Records rausgekommen. Und Logic Records, dieses Gebäude gibt's auch immer noch. Da war auch ich drinne und habe ein paar Songs recorded. Ist am Kaiserlei-Kreisel in Offenbach. Und ich glaube, das wird auch immer noch als Studio genutzt. Aber auf jeden Fall war das ein krasser Ort, wo sich so generell die Musikszene bewegt hat, wo sowohl Hip-Hop-Künstler als auch Elektro-Künstler am Start waren und eben sich die Klinke in die Hand gegeben haben. Hängt auch, also dass es so nah war, damit zusammen, dass die Technik, auf der die Musik produziert wurde, auch dieselbe war. Also irgendwelche Drum-Machines und Sampler, das hat für beide Genres gut funktioniert. Und was ich zu dieser frühen Zeit noch sagen möchte, ist, dass, was man jetzt vielleicht schon erahnen kann, wenn der Song heißt What We Do For Love, ist ein englischer Titel. Es war in den Anfangstagen alles auf Englisch. Jeder hat auf Englisch gerappt. Deutschrap war noch nicht erfunden, konnte man sich teilweise nicht vorstellen, dass es auch in cool geht. Und da hat es dann noch so nicht mehr lange gebraucht, aber schon noch bis in die 1990er, wo es dann anfing, auch Deutschrap zu werden.
Aber waren die ersten Künstler, die es so im Englischsprachigen angenommen haben, hier in Deutschland dann schon mehr oder weniger in Frankfurt zu verorten, oder?
Ja. Also jetzt speziell das, was ich herausgepickt habe,
ja,
ist Frankfurt.
Was mir eben noch so in den Kopf kam, vielleicht können wir es mal so reinwerfen, ist, was eigentlich die Definition von Hip-Hop ist, weil du eben auch meintest, dass da teilweise dann irgendwie, also ja, so Songs entstanden sind, auf die dann geprägt wurden, sind, unter denen man eigentlich, oder die man eigentlich gar nicht als Hip-Hop wirklich verortet. Hast du so eine Art Definition im Kopf? Wenn ich dich damit jetzt überfallen darf.
Was Hip-Hop ist?
Ja, genau.
Musikalisch oder kulturbezogen?
Musikalisch. Also wann ist ein Lied ein Hip-Hop-Stück?
Also ich würde sagen, dass Sprechgesang
ja
ein elementares Element ist. Und dann wird es auch schon schwierig. Weil die Geschwindigkeit, die variiert, die Instrumente, die verwendet werden, variieren. Ich würde sagen, Sprechgesang ist das markanteste Merkmal. Also MCs, so, das ist auch jetzt bei der Geburtstagsparty von Hip-Hop, sage ich mal. Da gab es halt DJ Kool Herc und der hat an den Plattenspielern rumgemacht. Und dann gab es halt einen MC, den Master of Ceremony. Und der hat sich dann das Mikrofon geschnappt und hat dann angefangen, gar nicht mal zwangsläufig Rhymes zu kicken, sondern auch gerne mal einfach nur eben die Zeremonie zu meistern, die Leute zu begrüßen, Stimmung zu machen, wie so eine Art Hype-Man zu sein. Ja.
Wie kam es vom Englischen, hast du ja eben schon angedeutet, es wanderte vom Englischen langsam so in deutschen Sprechgesang über. Gibt es da Bands oder Künstler, die sich dem angenommen hatten und die man vielleicht irgendwie kennen könnte, so als Laie?
Also sehr, sehr früh, das gehen wir aber über die Frankfurt-Grenzen hinaus,
ja,
waren die Fanta 4s mit Dida. Mhm. Die Single ist von 1992. Advanced Chemistry könnte man noch kennen, Fremd im eigenen Land. Ist nicht so kommerziell, aber ist halt, wie soll ich sagen, so ein Meilenstein dafür, weil da war auch so eine Fremd im eigenen Land, das ist ein politisches Thema, ein Einwanderungsthema. Also da wurde quasi diese Facette von Hip-Hop auch noch aufgegriffen. Das war auch 1992. Und dann kam auch bald Rödelheim-Hartheim-Projekt und Konkret Finn. Weil die Sachen, die zum Beispiel die Fantas gemacht haben, die waren super poppig. Damit konnten sich extrem viele Leute überhaupt nicht identifizieren. Mhm. Die wurden auch massiv gehatet dafür. Dann die Advanced Chemistry Menschen, die waren schon hip-hoppiger, sag ich mal, aber die waren dann vielen vielleicht ein bisschen zu Müsli-mäßig, zu lehrerhaft, sag ich jetzt mal. Und dann kam so mit Konkret Finn und mit Rödelheim Hartreim Projekt kam der Battle Rap. Also das war cool. Die haben jetzt nicht irgendwie funky Shit erzählt oder sonst was, sondern die haben halt imaginäre Gegner bekämpft und gesagt, wie geil und wie groß und wie cool sie sind. Und da kam dann quasi dort aus Frankfurt so eine neue Coolness, eine neue Härte, eine andere Art von Authentizität. So, ich will jetzt den Fantas nicht absprechen, dass die nicht authentisch sind. Ja. Die sind bestimmt lustige Menschen. Und deswegen ist die Musik auch lustig. Aber das war nochmal eine andere Art und Weise, wie das erzählt wird und wie da auch auf die eigene, also das heißt Rödelheim-Hartreim-Projekt. So, die sprechen aus ihrem Viertel heraus. Das ist sehr, sehr verbunden mit den eigenen Wurzeln, mit der eigenen Geschichte.
Und das du...
wie wenn man einfach irgendeine Geschichte erzählt.
Und das war halt, also dass du einer davon, du hast ihn eben ja auch schon genannt, da gehört ja auch Moses Pelham mit dazu, ne?
Genau. Ja, Rödelheim-Hartreim-Projekt, Moses Pelham und Thomas H. Genau. Und Konkret Finn sind Tone und Is. Is war Rapper, Beatboxer. Ich glaube, Is war auch bei We Were The Crown dabei. Mhm. Dieser Formation, von der ich am Anfang geredet habe. Genau. Und wenn ich an der Stelle noch einen kleinen Side-Effekt reinschmeißen darf, ich habe hier noch einen Song aufgeschrieben, der heißt Smash, Constabler Wache. Und der war von 1992 und der war von Mark Arcadipane produziert mit Fast Age zum Feature. Und Fast Age ist Teil vom Variety Pack und Fast Age ist Hassan Anuri.
Ah, ja. Und
Hassan Anuri, der hat quasi auch schon 1992 da mit gespielt in diesem ganzen Kosmos. Und das ist ein Song, wo ein Elektro-Beat ist, wo er dann halt ein bisschen 1, 2, 3, 4 Wörter drüber sagt oder rappt mit einem kleinen Intro. Das ist noch so ein weiterer Indikator dafür, dass das am Anfang sehr, sehr stark miteinander verknüpft war.
Kannst du so ein bisschen erläutern, wie sich so der Hip-Hop-Stil in Frankfurt dann in den 90ern weiterentwickelt hat? Weil du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, es gab noch Battle-Rap. Ich glaube, dann gibt es auch sowas wie Gangster-Rap, das ist nochmal was anderes. Wie ging das da so weiter?
Also auf jeden Fall die größte Veränderung war, dass es deutsch geworden ist. Mhm. Und dass generell viel, viel mehr Player aufs Feld gekommen sind. Und da sind zum Beispiel die Asiatic Warriors zu nennen, wo zum Beispiel D-Flame und Azad ein Teil von waren. Und wie gesagt, das Variety Pack, wo eben Hassan Anuri ein Teil von war. Und In der Zeit ist auch das Label Rough and Raw entstanden von Roy Marquis und Kerstin Lamp. Und das ist für mich ein bisschen schwieriger zu beschreiben, wie da der Sound war. Ich habe jetzt vorhin nochmal nachgelesen, DJ Kitsune hat bei All Good so die 15 wichtigsten Hip-Hop-Alben ever aufgeschrieben. Und Rough and Raw und Roy Marquis, die hatten halt gute Kontakte nach Übersee, sodass quasi die Frankfurter Szene auch in anderen Ländern, in anderen Staaten vertreten war. Mhm. Und die haben halt eben auch eine Heimat geboten für die ganzen weiteren neuen Künstler, die hier halt jetzt eben aus dem Boden gesprossen sind. Ich versuche das immer mit so ein paar Gruppen zu beschreiben, weil es oftmals zu schwierig ist, die einzelnen Künstler daraus zu picken. Aber das ist auf jeden Fall so auf der musikalischen Ebene eine Entwicklung. Und es gab natürlich dann auch immer mehr Veranstaltungen, immer mehr Jams, immer mehr Events, die einfach stattgefunden haben.
War das überall im Stadtgebiet oder gab es so zentrale Orte, wo diese Events dann ja stattgefunden hatten?
Ich habe zum Beispiel eine Spring Jam in Frankfurt, die war 1992, mhm, organisiert von Bomba und DJ Cutmaster BG. Bomba war auch vor kurzem bei uns im Podcast und hat davon erzählt. Und wenn das solche Events waren, dann waren das halt die Orte, die gerade zur Verfügung standen. Das war jetzt in der Kulturfabrik, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war extrem besonders, weil da Leute aus aller Welt kamen. Also die Kultur an sich hatte, würde ich mal sagen, sehr viele Hardcore-Fans, die da richtig Bock drauf hatten und den Scheiß gelebt haben. Aber es war jetzt noch nicht so ein Mainstream-Phänomen, wie es heute ist. Und er hat dann halt erzählt, dass da Leute aus der Schweiz gekommen sind mit Bussen und sonst was. Aus Italien hast du nicht gesehen, um eben zu dieser Jam zu gehen. Und wenn wir nochmal ein Stückchen weiter zurückgehen, mhm, in so diese Breaker-Zeit, da war tatsächlich die Hauptwache ein Ort, den, krass, man so als Veranstaltungsort bezeichnen könnte. Ganz einfach, weil sich die Breaker dort getroffen haben mit Ghetto Blaster und dann da ihre Moves gezogen haben und rumgekornert haben. Aber so die Veranstaltungsorte und die Veranstaltungsreihen, also auf jeden Fall die ich auf dem Zettel habe, die kommen erst ein bisschen später. Wobei ich auch dazu sagen muss, jeder, der diesen Podcast hört, jede, die den hört, ist herzlich dazu eingeladen, sich auch daran zu beteiligen. Weil ich gucke hier gerade wirklich auf ein Dokument, das heißt Frankfurter Hip-Hop Timeline. Mhm. Und das ist dann halt per Jahre und per Releases und per Läden und per Events aufgelistet. Und das ist tatsächlich eine Lebensaufgabe, das so Stück für Stück zurück aufzuarbeiten. Und das Geile daran ist, dass viele von den Leuten, die auch in den Anfangstagen am Start waren, eben noch zugange sind, noch aktiv, ja, sind. Du kannst wirklich mit den OGs, mit den Leuten von den Anfangstagen reden. Das ist mega geil. Und was es auch noch besonders aufregend macht, ist, dass das ja eine Kultur ist, in der wir uns gerade noch befinden und die sich die ganze Zeit weiterentwickelt. Das heißt, ich bin dann auch irgendwann aufs Feld gesteppt und habe da quasi meinen Teil angefangen beizutragen. Und in 30 Jahren kann man dann darauf zurückgucken und sagen, aha, okay, das waren die Elemente, die dazu beigetragen haben. Aber das heißt für mich auch, so diese Anfangsjahre, die kann ich recht gut recherchieren, ja, oder mich mit den Leuten auseinandersetzen, weil es nicht so viel ist. Aber irgendwann wird es halt extrem viel und ich bin da selber mit involviert. Da kommen wir dann vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, wie sich quasi so die Geschichte entwickelt hat oder die Szene entwickelt hat in der Zeit, wo ich auch wirklich aktiv reingesteppt bin. Und da ist es noch nicht so, dass ich das, da habe ich das Gefühl, es braucht noch ein bisschen mehr Zeit, noch ein bisschen mehr Abstand, um das anders bewerten oder einordnen zu können. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Und dabei, wenn wir, also genau, da quatschen wir gleich nochmal drüber, wenn wir nochmal so auf die Anfangs- oder diese ersten Jahre blicken, das, also was heißt die ersten Jahre eigentlich, wenn wir so in die 1990er Jahre blicken, mit dem Hartreim, Rödelheim-Hartreim-Projekt so rum. Ich glaube, die war eine Größe auch weit über Frankfurts Grenzen hinaus, oder? Also die kannte man auch deutschlandweit dann irgendwann.
Also in den 90ern ging es los mit der Kommerzialisierung. Und wo die Fantas quasi so die Kommerzsäue waren, ja, hat dann so Frankfurt den Gegenpol dafür.
Ah, okay. Entwickelt.
Aber es war trotzdem kommerziell erfolgreich. Also das ist die, auch die Zeit, wo, wo Rödelheimer Hartreim-Projekt, also Moses, wo die mit Höher, Schneller, Weiter, die haben dann Musikvideos produziert, die haben damals noch XY ganz viel Geld gekostet und dann halt mit so einem Helikopter da rumgeflogen ist, wo Fett 3P draufsteht, weil er gesagt hat, okay, das muss jetzt sein.
Aber guck mal, gerade die, die gab es ja gar nicht so lange, ne? Und das ist ja schon aber eine markante Gruppe gewesen, oder?
Voll.
Ich glaube, also die gab es irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Jahre irgendwie sowas. Und waren dann so prägend.
Moses hat ja auch noch weitergemacht.
Genau, der beendet ja doch jetzt demnächst seine Karriere, oder? Habe ich gelesen. Ich glaube, doch Ende diesen Jahres, oder?
Ihm würde ich das sogar zutrauen, dass er das ernst meint und dass das nicht so ein Promo-Move ist und dann, yeah, I'm back with a new album. Das gibt es schon auch öfter so in Hip-Hop-Kreisen. Keine Ahnung, Jay-Z hat ja auch schon mal aufgehört und Nas hat schon mal aufgehört und ach, was weiß ich, wer da alles schon aufgehört hat. Aber ihm würde ich das wirklich zutrauen, so dass er aufhört.
Findest du, dass so der Hip-Hop, als das hier so reinkam immer mehr, auch so die Musikindustrie so ein bisschen aufgewirbelt hat?
Extrem. Also da gibt es mehrere Beispiele für. Da reden wir jetzt auch nicht mehr über Frankfurt, sondern da reden wir über allgemein die Musik. Es gab eine Zeit, da waren wirklich 5 bis 7 Songs in den Top 10 eben Deutschrap-Songs. Und also die Art und Weise, wie Marketing gemacht wird, wurde revolutioniert. Da gab es eine Zeit, da gab es Boxen, die verkauft wurden. Und weil eben bei so der Berechnung für die Charts nicht zählt, wie viele Alben verkauft werden, sondern wie viel Umsatz gemacht wird, zählt so eine Box für 50 Euro dann natürlich 5-mal so viel wie eine CD für 10 Euro. Okay. Das waren krasse Moves. Und da wurden dann teilweise auch wegen Künstlern aus der Hip-Hop-Szene die Regeln angepasst, wie sich die Charts denn zusammensetzen. Weil das war, glaube ich, bei Bones und Raf Camora, dass 10 Songs von denen in den Top 10 waren. Und da haben sich die Leute gedacht, okay, irgendwas geht so nicht weiter. Das müssen wir ändern. Und keine Ahnung, das ist so tiefgreifend mittlerweile in der Kultur, in allem drinne. So ein weiteres Beispiel, was mir einfällt, sind wirklich einfach Produkte, die von Künstlern, die der Hip-Hop-Kultur zuzuschreiben sind, Künstlerinnen, auf den Markt gebracht werden. Die haben dann gar nichts mehr mit der Musik zu tun, aber eine Pizza von Haftbefehl, die verkauft sich halt extrem gut. Oder, ja, oder ein Eistee von Haftbefehl oder genau, eigene Klamotten.
Oder Azad hat einen Burgerladen auf der Berger Straße.
Es gibt Ostburger von,
ja, genau,
Azad. Genau, also das geht dann in ganz andere Felder rein und es hängt halt damit zusammen, dass Künstlerinnen extrem krasse Reichweite haben und eine extrem krasse Identifikationsfläche bieten für junge Leute. Keine Ahnung. Es gibt zum Beispiel diesen Song My Adidas von Run DMC und dann war der Schuh ausverkauft wegen diesem Song, ganz klar wegen diesem Song. Und dieses Motiv, das zieht sich halt weiter. So, die jungen Leute, okay, die wollen das tragen, was ihre LieblingskünstlerInnen tragen, ja, so. Und das hat halt dann auch irgendwann die Industrie gecheckt, dass das eben Leute sind, die die Massen erreichen, die junge Leute erreichen Und da hüpfen die dann auch gerne mal drauf. Also das ist dann nicht uneigennützig, weil die Kulturförderung machen wollen, sondern aha, da können wir Geld mitmachen.
Das heißt, und die haben schon so die lokale Kultur halt hier oder prägen die maßgeblich mit, ne? Die ganzen Künstlerinnen, die in dem Bereich tätig sind.
Voll, 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 voll. Das ist ein Mainstream-Phänomen und das finde ich immer noch verwunderlich, wenn ich mir jetzt irgendwie gucke, wie Fördergelder von der Stadt verteilt werden, dass die Hip-Hop-Kultur so, wie soll ich, so hemdsärmlich bedient wird. Wird ja gerne mal auch als Subkultur betitelt. Das hat mit Subkultur überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach die Popmusik unserer Zeit. Und das ist dann schon ärgerlich auch, wenn da so ein bisschen vielleicht, wenn da die Wertschätzung noch fehlt für das, was es eben leistet, nicht nur über die Musik, sondern auch über den weiteren kulturellen Einfluss.
Und es werden ja auch immer wieder so gesellschaftliche Themen aufgegriffen, die auch wirklich hier einen lokalen Bezug haben, oder?
Wie meinst du das?
Na, ich finde, wenn man irgendwie hier Chelo und Abdi, kenne ganz wenige Lieder, aber zum Beispiel bei Ignaz Bubes Bridge, nennen die das Lied so, da haben die auch so ihren Weg, glaube ich, so ein bisschen erzählt, ne? Oder wo sie herkommen und so ganz, ganz viel Frankfurt aufgegriffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Von daher.
Sehr, sehr oft. Und das ist dann halt auch schön, wenn man dann Referenzen, die dort in diesen Songs verwendet werden, eben wiedererkennt. Wenn du weißt, oh ja, da war ich jetzt am Mittwoch über die Ignaz Bubes Brücke, bin ich da am Donnerstag drüber gefahren und der Laden, von dem die reden, da war ich auch vor kurzem. Also das ist ein weiterer Teil dafür, oder es spielt einen weiteren Teil dazu bei, dass man sich eben so krass damit identifizieren kann. Weil das sind eben Geschichten aus der Stadt, das ist nichts Erfundenes, sondern du bist auch diese Straßen lang gelaufen und hast ein paar von den Geschichten eventuell auch miterlebt oder warst Teil der Geschichte so. Ich weiß noch, dass ich bei der Release-Party von denen im Nachtleben war und das war noch zur Mietwagen-Tape-Zeit. Also das war, glaube ich, das erste Tape von denen.
Mietwagen-Tape 2, du weißt Bescheid, das habe ich irgendwie im Kopf.
Und das war einfach eine geile Zeit, das war mega nice, da in dem Nachtleben zu sein. Da waren gefühlt mindestens so viele Leute auf der Bühne wie im Publikum, weil die dann natürlich noch ihre ganze Entourage mitgebracht haben und Haftbefehl war auch am Start. Und da war eine Stimmung, das war ein Hexenkessel, das war mega geil. Und das ist halt jetzt rückblickend ein wichtiger Baustein der Frankfurter Hip-Hop- und Kulturgeschichte, eben dieses Mietwagen-Tape oder auch die beiden Künstler, alles, was die dazu beigetragen haben. Und das ist halt geil, wenn du Teil davon bist, wenn du irgendwo Berührungspunkte damit hattest.
Aber also, das sind ja immer, wir haben jetzt voll viele so Männer eigentlich angesprochen. Wie divers ist so das der Frankfurter Hip-Hop? Oder ist es so sehr männerlastig?
Das ist ganz klar immer noch ein Nudelsalat, aber es wird besser. Ein paar Namen, die ich da auf jeden Fall nennen möchte, sind Liz, ist Josie, ist OG Lou, ist Alyssa, Baby Shoe Entertainment, Gigi Vibe, so ein DJ-Kollektiv. Und da bewegt sich schon was, aber es ist trotzdem immer noch ein krasser Nudelsalat.
Zählt man Sabrina Setlow auch dazu oder ist das quasi so Offenbach? Hip-Hop-Geschichte.
Die kommt doch aus Frankfurt.
Es ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist. Sie siehst mal, wie viel ich Bescheid weiß. Aber dann gehört ihr auch dazu, oder? Auch.
Die habe ich jetzt nicht aufgezählt, weil die auch OG ist. Also die ist dann halt bei 3P gewesen.
Ah, okay.
Und war halt auch schon in den Anfangstagen aktiv mit einer der ersten Frauen, die da in dem Game waren. Aber die Namen, die ich gerade aufgezählt habe, das sind Leute, die gerade am Start sind, gerade Welle machen, für Furore sorgen. Und Diversität heißt ja nicht nur Geschlechterdiversität, sondern auch eben was die Inhalte angeht oder den musikalischen Ansatz. Und da kann man schon erkennen, dass sich das öffnet. Aber wenn man Hip-Hop als Spiegel der Gesellschaft betrachtet, dann kann man da von der Hip-Hop-Kultur quasi Ähnliches erwarten wie von der Gesellschaft. Mhm. Und es gibt eine Veränderung, es gibt eine Bewegung, aber die ist sehr, sehr schleppend, sehr langsam.
Vielleicht können wir darüber mal quatschen. Also wie hat sich so der Hip-Hop in den letzten Jahren hier in Frankfurt verändert? Hast du eben auch schon mal kurz angerissen.
Ja, also als ich quasi so richtig rein bin in die Szene, das war zu dem Zeitpunkt, als das Blend Festival, das Hidden Hills Festival und das Random Circles Festival in einem Jahr stattgefunden haben. Nagel mich nicht fest auf das Jahr, aber es fühlt sich an, als wäre das so 7 Jahre her oder so. Mhm. Und da habe ich es mir zur Mission gemacht, auf jedes Hip-Hop-Event in Frankfurt zu gehen und dort dann das Ganze filmisch zu begleiten und mich halt mit den Leuten zu connecten. Kann man sich alles auch bei Instagram angucken. Und das war geil. Das war wie so, ich glaube, so haben sich die Leute in den 80ern und 90ern gefühlt auf ihren Hip-Hop-Jams. So habe ich mich gefühlt. So, wow, super viele Gleichgesinnte, super viel interessanter Scheiß, der hier auch einfach neu entsteht, der dann nicht mehr nur Graubeton und so schwermütig war, sondern auch mit einer viel größeren Lockerheit am Start war. Und ja, da fehlt mir, glaube ich, noch ein bisschen der Abstand, um das noch besser beschreiben zu können. Aber eine neue Lockerheit, würde ich sagen, und auch eine krasse Vernetzung der Szene. Also jeder kennt jeden von dieser neuen Generation. Teilweise gibt es auch die Links mittlerweile ein bisschen zur alten Generation, was jetzt aber nicht zwangsläufig heißt, dass man sich jeden Mittwoch auf einen Kaffee trifft. Da gibt es dann doch auch schon wie so einzelne Bubbles, die dann halt ihr Ding machen und vor sich hinarbeiten. Also, dass es so eine große Happy Hip-Hop-Family gibt, dem ist nicht so. Es gibt auch nicht diese eine Szene, sondern es gibt überall verteilt verschiedene Instanzen, Keimzellen, Kreativkollektive, die halt ihren Kram machen und die ihren Teil dazu beitragen. Und jetzt vor kurzem hat ja die Ausstellung von der Schirn aufgemacht, The Culture. Die wird dann unter anderem von der Ausstellung im MoMEM begleitet, Milestones of Hip-Hop. Und das sind so ein paar lange überfällige Signale, in denen der Hip-Hop-Kultur eben auch die Wertschätzung zugeteilt wird, die sie verdient. Also dass jetzt mal sich diesem Thema angenommen wird von so einem großen Haus wie der Schirn, ist schon was Besonderes. Jetzt im MoMEM sind Plattenkisten zusammengestellt von auch primär Leuten aus der Frankfurter Szene, die so ihre relevantesten Platten dort zusammengesammelt haben. Mhm. Und das sind schöne Tendenzen, aber trotzdem ist es noch viel zu wenig und es ist noch viel zu langsam.
Zeigt es in der Schirn eigentlich hat das einen Frankfurt-Bezug oder geht es schon auch quasi so die deutsche Geschichte des Hip-Hops? Ich glaube, du warst weder schon dort, noch, ne? Ah, weder noch, okay, ja.
Weder noch. Es sind Kunstwerke, die sich mit der Hip-Hop-Kultur auseinandersetzen. Also das hat keinen Deutschland-Bezug und es hat auch keinen. Es gibt so ein paar Kommentare von Leuten aus der Frankfurter Szene. Dann kannst du da hingehen mit deinem Handy und dann sagt zum Beispiel Gianni Suave etwas über das Gemälde, was dort hängt. Also ich glaube, sieben lokale KünstlerInnen sind dort in der Ausstellung mit Audiokommentaren eingebunden. Aber das, was Frankfurt-lastiger ist, das ist das im MoMEM, weil da viel mehr Frankfurter mitkuratiert haben. Und das in der Schirn sind einfach Kunstwerke, die sich allgemein mit der Kultur auseinandersetzen.
Ist Frankfurt wenn du das jetzt auch nochmal trotzdem so deutschlandweit betrachtest, ist Frankfurt so die größte Hip-Hop-Szene oder ist das mittlerweile auch so verteilt, dass es überall so, ich weiß nicht, Berlin, Köln, Hamburg, dass da alle so auch ihre eigenen Bubbles sind und quasi alle dazu was beitragen zum Genre Hip-Hop? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, das unterscheidet sich auch, je nachdem, wen du fragst. Es gab schon so Zeiten, da konnte man sagen, okay, Berlin ist die Hip-Hop-Hauptstadt. Dann gab es Zeiten, konnte man sagen, Hamburg ist die Hip-Hop-Hauptstadt. Dann gab es sicherlich auch Zeiten, wo es Frankfurt war. Das ist auf jeden Fall eine Stadt, die maßgeblich mitgeprägt hat. Aber zu sagen, dass das jetzt die Hip-Hop-Hauptstadt ist, weiß ich nicht, ob man das machen kann. Aber so Leute wie Haftbefehl, so, die werden auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen. Moses Pelham ist schon in den Geschichtsbüchern. So, keine Ahnung, Vega hat sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen. Und das Ganze.
Aber was braucht's, um in diese Geschichtsbücher aufgenommen zu werden? Also, was macht die so einzigartig in ihrem Stil?
Das ist eine gute Frage.
Also, es ist einfach auch schon gerade bei Moses, wenn du so drauf hast, war einfach schon lange mit dabei.
Es ist einfach gute Musik. Es ist einfach verdammt gute Musik. So nach objektiven Bewertungskriterien betrachtet, gute Musik hat die Szene verändert, war stilprägend, hat in Innovations mit an den Tisch gebracht, hat Generationen danach beeinflusst, so die dann sich daran orientiert haben und es nachgemacht haben. Das sind so ein paar Punkte, die man da nennen kann.
Gibt es eigentlich so ein Ereignis, wo man so sagt, das ist besonders bedeutend gewesen im Hip-Hop für Frankfurt? Weil es gibt, wenn du so schaust, es gibt so verschiedene Rock'n'Roll-Veranstaltungen, die in den letzten Jahrzehnten hier waren, die beeindruckend waren. Oder generell so Musikfestivals oder ein ganz großes im Frankfurter Ostpark zum Beispiel oder auf dem Rebstockgelände. Gibt es was auch für den Hip-Hop? Oder du sagst, das war so...
Auch wieder, je nach dem, du fragst und in welches Jahr du reinzoomst, da gibt es diese Veranstaltung. Eins, was ich jetzt direkt auf der Zunge habe, ist Sound of Frankfurt. Das war eine Veranstaltung, die in der Frankfurter Innenstadt stattgefunden hat. Das war eine Riesennummer. Das war so Love Parade-mäßig. Und da gab es halt auch eine Hip-Hop-Bühne, die dann in den Jahren eben zu der größten Bühne sich dort gemausert hat. So, ich kann vielleicht dazu sagen, im Vorfeld habe ich meine Community gefragt, hier, was sind denn die wichtigsten Orte, die ich auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Nicht, weil ich es nicht weiß, sondern ganz einfach, weil es immer geil ist, auch im Austausch zu sein. Oder man vielleicht auch wirklich mal eine Sache vergessen hat. Und dasselbe habe ich gemacht eben zu den Events beziehungsweise zu den Personen. Und da war eben Sound of Frankfurt durchaus ein, zweimal genannt. Aber dann aus meiner Perspektive eben diese Festivals, die ich angesprochen habe. Aber es gibt mittlerweile natürlich auch das Wireless Festival oder andere Festivals in Frankfurt, die dann eben in den großen Arenen stattfinden oder eben im Rebstockbad. Also die Palette ist sehr, sehr breit. Und das passiert eigentlich die ganze Zeit.
Was denkst du, wie sich der Hip-Hop in Frankfurt so in den nächsten Jahren darstellen oder verändern wird? Oder glaubst du, es gibt überhaupt eine Veränderung?
Ich bin fest davon überzeugt, dass es immer weitergehen wird und dass Frankfurt auf jeden Fall weiterhin eine maßgebende Rolle spielen wird. Da sollte man auf jeden Fall am Ball bleiben. Und ja.
Meinst du, es wird das Ende einer Ära werden, wenn Moses Pelham wie bei Instagram oder in Social Media angekündigt, so Ende des Jahres in seinen Ruhestand tritt? Zumindest liest man das heute so? Oder geht es einfach unabhängig davon weiter?
Was meinst du mit Ende einer Ära?
Naja, manchmal ist es ja so, weil der ja auch so prägend war, dass man so sagt, okay, das ist jetzt schon so ein einschneidendes Erlebnis und vielleicht sorgt es dafür, dass es irgendwie zum so eine Art Turning Point gibt in der Entwicklung. Wobei er wahrscheinlich nicht nur...
Ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist halt ganz geil, das Kapitel zuzumachen.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass er aufhört, irgendwie kreativ zu schaffen. Also wer weiß, was dann danach noch passiert in welche Projekte er sich das dann stimmt. noch einstürzt. Vielleicht hat er dann irgendwie Kopf und Zeit und Lust, sich anderweitig irgendwie einzubringen. Und das geht immer weiter. Also das vergeht kein Monat, wo eben irgendwelche, wo nicht neue Künstler aus dem Boden sprießen, die extrem vielversprechend sind. So AK33 fällt mir da zum Beispiel ein. Mhm. Das ist ein extrem aktiver Rapper aus Frankfurt, oder Roy069, der einen extrem poppigen Sound macht. Jammin, der macht R&B. Gianno Suave habe ich vorhin schon mal angesprochen. Und dann gibt es halt diese Instanzen in Frankfurt. Es gibt zwar nicht die Major-Labels, die in Frankfurt sitzen, aber es gibt so Sachen wie die Aslaks oder Tracht 5i oder Freunde von Niemand. Das sind einfach mittlerweile Strukturen hier in Frankfurt, die da so fest drinne sind, die so ihren Stempel da reingedrückt haben. Also Freunde von Niemand ist Vega und Umfeld, Aslaks sind Haftbefehle und Umfeld, 385i sind Chill und Abdi und Umfeld, Oleg Sesh. Das heißt, aus diesen Strukturen kommen auch immer wieder neue Formate, neue KünstlerInnen und. So, it won't stop. So, es wird immer weitergehen und es wird sich immer weiter verwandeln. Ganz einfach, weil es eben auch so zeitgeistig und zeitgenössisch ist, sich die Texte die ganze Zeit anpassen. Das heißt, in der Welt passiert was Neues. Das heißt, es gibt wieder neue Geschichten auf den Beat zu packen. Ich kann mir keine Welt vorstellen, wo das auf einmal aufhört. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ey, und der beste Ort, all das nachzuvollziehen und mitzubekommen, ist, wenn man einfach regelmäßig deinen Podcast-Prodi hört und dort einfach mitbekommt, wie sich so der Frankfurter Hip-Hop weiterentwickelt und eben auch die allgemeine Kulturlandschaft. Von daher, vielen, vielen Dank, Joshua, dass du bei mir warst, dass wir so ein paar Themen hier angerissen haben und auch ein paar Acts eben erwähnt haben. Und ja, wer Lust auf mehr hat, der findet dann auch den Link zu deinem Podcast in den sogenannten Shownotes. Vielen Dank.
Und gerne kommentieren, was wir alles noch vergessen haben. Dieses Interview hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es war jetzt ein kleiner Einblick, ein kleiner Zoom. Und wir freuen uns auf den Austausch. Vielen, vielen Dank, Mirko, für die Einladung. Es hat mega Spaß gemacht.
Gerne.
Und genau.
Die Frankfurter Hip-Hop-Szene, sie ist voll mit spannenden Geschichten und talentierten Künstlerinnen und Künstlern. Wie Joshua eben gesagt hat, einiges davon haben wir heute angerissen. Wer noch mehr darüber erfahren will, dem empfehle ich Joshuas Podcast, Podcast Prodi. Dort geht es genau darum, aber auch um die Kultur der Stadt. Und noch mehr aus Frankfurts Geschichte findet ihr auf meinem Instagram-Kanal, Damals in Frankfurt. Dort erfahrt ihr jeden Tag Neues aus der Geschichte der Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.